Ja, die heutige Predigt handelt über die Berufung der 12 Aposteln, Jesus und die 12. Und wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 13 bis 19. Jetzt funktioniert das nicht. So. Ich lese den Predigttext vor. Und er, nämlich Jesus, steigt auf den Berg und er ruft herzu, die er wollte. Und sie gingen weg zu ihm hin und er bestellte oder bestimmte 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Und er gab dem Simon den Namen Petrus und er bestellte Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Namen Boanerges, das ist Söhne des Donners. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simon, den Kananiten und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Amen. Das ist Gottes Wort und ich bete noch kurz vor der Predigt. Danke für das heilige Wort Gottes, das wir betrachten dürfen, das du uns gegeben hast, das überliefert wurde. Und so beten wir jetzt, wenn wir das Wort betrachten, dass du uns leitest, dass du mich leitest beim Reden und dass du meine Geschwister, die Zuhörer, die Herzen öffnest zum Hören. Wir danken dir dafür, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, deine Verheißung. Amen. Also im Markus-Evangelium habe ich jetzt schon zweimal über das Evangelium gepredigt und einmal hat es geheißen, es ist das Evangelium Jesu Christi. Und damit ist gemeint, es ist das Evangelium, das von Jesus Christus handelt, das über ihn handelt. Und er selber ist der Inhalt des Evangeliums, das Evangelium Jesu Christi. Es ist aber auch das Evangelium des Reiches Gottes. Jesus hat gepredigt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und das Reich Gottes ist die Wiederherstellung aller Dinge. Das Reich Gottes ist die Wiederherstellung aller Dinge, und zwar dessen, wie Gott es sich von Anfang der Schöpfung an für uns Menschen gedacht hatte. Und dann ist es leider durch den Sündenfall des Menschen im Paradies, ist das sozusagen voll in die Hosen gegangen. Und der Fluch Gottes ist seither über dieser Welt. Aber das Reich Gottes ist die Wiederherstellung aller Dinge. Und wir lesen am Ende der Bibel in der Offenbarung, Kapitel 21, wirklich ganz am Ende. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist die Verheißung, dass Leid, Krankheit, Schmerz, Tod nicht mehr existieren wird. Das Reich Gottes, die Wiederherstellung aller Dinge. Das Evangelium ist die Botschaft, die diesen Inhalt transportiert. Es ist eine Freudenbotschaft für die ganze Welt. Und die Frage ist, wie kann Jesus die ganze Welt, alle Völker und Nationen mit dieser Botschaft erreichen? Wie funktioniert das? Wir könnten auch heute, würde man sagen, Weltmission. Wie funktioniert die Weltmission? Die 12 Apostel nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein und wir haben heute gelesen von der Berufung der 12 und drei wichtige Fragestellungen, auf die möchte ich heute eingehen. Wie beruft Jesus? Wen beruft Jesus und wozu beruft Jesus? Darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Wie beruft Jesus? Also wir lesen hier nur im Markus-Evangelium sehr kurz. Er steigt auf den Berg und ruft die er zu dir wollte. Es sind aber drei Fakten, auf die ich kurz eingehen möchte. Das erste ist, Jesus ist es, der beruft. Jesus hat keine Stellenausschreibung gemacht, es gab keine Job Description. Man konnte sich nicht bewerben für diesen Job. Sondern Jesus in seiner Autorität und Souveränität hat diese 12 Männer berufen. Auf das komme ich dann später noch einmal zurück. Das Zweite, was wir erkennen, wenn wir das Markus-Evangelium oder auch andere Evangelien betrachten, die Berufung der 12 Apostel geschah nicht sofort, sondern es geschah im zweiten Jahr des Dienstes Jesu. Also es geht sehr schnell, wir sind jetzt in Kapitel 3 von Markus-Evangelium, wir sind bereits im zweiten Jahr des Dienstes Jesu und Jesus hat sich Zeit gelassen. Er hat sich nicht von der Panik leiten lassen, Wahnsinn, ich muss die Welt erreichen, wie machen wir das, schnell, schnell ein paar Leute zusammentrommeln und dann geht's los. Nein, Jesus hat sich Zeit gelassen, er hat Männer in die Nachfolge berufen, das hat ganz zu Beginn hat Jesus das getan und viele sind ihm nachgefolgt und dann hat er aus dieser Gruppe der Nachfolger 12 Apostel berufen. Und der Text sagt, sie gingen weg zu ihm hin. Das ist eine ganz interessante Formulierung. Das heißt, aus der Menge der Nachfolger sind die 12 Apostel herausgetreten. Jesus hat sie herausgerufen und sie sind zu ihm hingegangen. Also Jesus lässt sich Zeit, Jesus beobachtet die Menge der Nachfolger und betrachtet, wie diese Männer sich bewähren, wie sie mit all dem umgehen, was sie mit Jesus erleben. Und ich möchte nicht zu viel hier hineinlegen, aber ein Prinzip, das wir immer wieder sehen in der Heiligen Schrift, ist das Prinzip Bewährung vor Berufung. Oder man könnte auch sagen, die Betonung des Charakters, die Frage, wie lebt ein Mensch das aus, was er glaubt? Ich habe gerade letzte Woche ein Interview gelesen mit einem Pastor aus Deutschland, der in einer Gemeinde aktiv ist und wo sie von 50 Besuchern auf 1300 Gemeindegliedern angewachsen sind. Und der fragt ihn, wie hast du das gemacht? Und ich gehe jetzt nicht auf all das ein, aber er wurde auch gefragt, gab es Fehlentscheidungen? Und er sagt glücklicherweise, keine großen Fehlentscheidungen, sagt er. Aber es gab sicher Leiterschaftsentscheidungen, die ich heute anders treffen würde. Ich habe manchmal zu viel auf Begabung geachtet und zu wenig auf Charakter. Da habe ich mich schon öfter verbrannt. Es gibt Leute, die sagen, dass sie Jesus nachfolgen und die Bibel ernst nehmen, aber letztlich doch so leben, wie sie wollen. Wie leben wir das, was wir glauben? Diese christlichen Atheisten, nennt er die, haben mich manchmal gewurmt. Sie glauben an Jesus, aber verleugnen ihn durch ihren Lebensstil. Ich verstehe ja, sagt er, dass Heilung ein Prozess ist und Zeit braucht. Und jetzt kommt der Interviewer und sagt, aber manchmal dürfte die Heiligung auch etwas zackiger geschehen, oder? Und dann sagt er, ja, da liebevoll, weich und zugleich auch klar zu sein, ist mir nicht immer leicht gefallen. Also ein Zeugnis eines Mannes, ehrlich, offen. Er sagt, es ist sehr wichtig, wen wir berufen. Und das sehen wir bereits bei Jesus, er lässt sich Zeit. Er schaut die Menschen an, ob sie das auch wirklich leben, was sie sagen, dass sie glauben. Und was wir aus dem Markus-Evangelium nicht erkennen, aber aus dem Lukas-Evangelium, ist, dass Jesus die Nacht davor Jesus hat die Nacht im Gebet verbracht, auf diesem Berg. Jesus war sich der Tragweite seiner Entscheidung bewusst. Diese Männer würden zukünftig die Träger des Evangeliums sein. Und unter diesen Männern war auch Judas, der ihn überliefern sollte. Auch das war eine bewusste Entscheidung Jesu, dass er einen Judas beruft. Und da sehen wir immer wieder durchklingen, dass Jesus sich seiner Bestimmung bewusst war, dass er dazu gekommen ist, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Und er ist dem nicht ausgewichen. Immer wieder sehen wir, wie er diese Entscheidung ganz bewusst trifft und den Weg geht, bis zur letzten Konsequenz. Wen beruft Jesus? Das heißt hier, die er wollte. Er beruft die, die er wollte. Das habe ich schon kurz angetönt, indem ich gesagt habe, er ist es, der beruft und nicht wir. Und interessant, ein kleines Detail zum Text. Dieses Wort wollen steht in einer Form des Verbs, des Wortes, das kein spontanes Wollen zum Ausdruck bringt, sondern ein andauerndes Wollen. Das heißt, dieser Entschluss Jesu, der ist gereift. Schritt für Schritt gereift. Und dann kommt der Moment, wo er sie beruft. Und dieses Wollen bleibt auch bestehen. Er bereut es nicht, zum Beispiel Thema Judas. Er bereut es nicht, dass er den Judas berufen hat. Er bereut es aber auch nicht, dass er einen Petrus berufen hat, der ihn später verleugnet hat. Jesus war sich seiner Entscheidung bewusst und ist zu seinen Jüngern gestanden und mit ihnen durch dick und dünn gegangen. Also er beruft, die er wollte. Und dann lesen wir, und er bestellte 12 Apostel. Und wenn wir uns die Ausgangsfrage erinnern, nämlich wie kann Jesus die ganze Welt erreichen, dann müssen wir sagen, ja gut, mit zwölf solchen Leuten kommt er nicht wirklich weit. Mit 12 Leuten kann er nicht die Welt erreichen, sozusagen. Ja, schauen wir uns ganz kurz die 12 an. Die Zahl 12 ist ja in der Heiligen Schrift eine wichtige Zahl. Es ist eine Zahl, die Vollkommenheit zum Ausdruck bringt. Es ist die Zahl der 12 Stämme Israels, 12 Söhne Jakobs, die dann zu den 12 Stämmen Israels geworden sind. Es drückt die Vollzahl des Volkes Gottes aus. Und in gewisser Weise sind die 12 Aposteln die Repräsentanten des Volkes Gottes. Und ich lese uns eine Bibelstelle vor, wo wir den Zusammenhang zwischen den 12 Aposteln und den 12 Stämmen Israels sehen können. Und zwar anhand der Stadt Gottes, wiederum in der Offenbarung, ganz zum Schluss. Da heißt es, der Geist führte Johannes hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Das ist die Stadt, in der wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Und dann heißt es, und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Also das ist spannend. Die Stadt hat 12 Mauern und jedes Tor hat einen der Namen der 12 Stämme Israels. Und dann heißt es, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, ein Fundament. Und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes geschrieben. Da sehen wir den Zusammenhang zwischen den 12 Stämmen Israels und den 12 Aposteln. Das heißt, der Eintritt in die Stadt geschieht, kann man sinnbildlich sagen, durch Israel. Und Jesus muss einmal einer Frau, einer Samariterin, die ihren eigenen Gottesdienst sozusagen bewerben will, sagen, nein, nicht deine Überlieferung ist korrekt, sondern das Heil kommt aus den Juden. Und da macht Jesus ganz klar, dass das Alte Testament und die Überlieferung der Propheten und das Gesetz und so weiter, das ist die Grundlage für das Heil für die ganze Welt. Nicht irgendeine andere Überlieferung und sei sie noch so toll. Also, die Tore, die Söhne Israels. Und jetzt, die Grundlage der Stadt aber, sind die 12 Apostel. Und das finde ich jetzt wirklich extrem spannend, weil wir sehen, dass die Apostel das, was im Alten Testament angelegt ist, was Jesus verkündigt hat, sie bringen es zu einer Vollendung und zu einer Erfüllung. Wir lesen im Epheserbrief, dass wir Gläubigen aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Und dann wird beschrieben, dass dieser Bau ein Tempel ist. Und auch das passt zur Stadt Gottes, denn die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, ist der Inbegriff eines Tempels. Was ich aber sagen möchte und was ich betonen möchte, ist, die Grundlage ist das, was die Apostel uns überliefert haben. Wir müssen uns bewusst sein, Jesus hat kein einziges Wort schriftlich niedergelegt, sondern er hat die Offenbarung seinen Aposteln gegeben, den 12 Aposteln gegeben. Und als Jesus mit seinen Jüngern in der letzten Woche vor seinem Tod zusammen ist und wo er mit ihnen wichtige Dinge bespricht, bespricht er auch das Kommen des Heiligen Geistes und sagt, es ist sehr wichtig, sagt er, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehen würde, dann würde der Geist nicht zu euch kommen. Und er sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Die Jünger haben zu Lebzeiten Jesu nicht verstanden, was er alles sagen wollte. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Geschwister, und das ist eine Verheißung für die Apostel. Also ich höre diese Verheißung immer wieder auch auf uns bezogen und ich würde mir oft wünschen, dass es so wäre, dass ich durch den Heiligen Geist die ganze Wahrheit verstehen würde, aber ich muss euch bekennen, ich habe viele Fragen zum Wort Gottes. Aber den Aposteln hat Jesus die Verheißung gegeben, dass es in die ganze Wahrheit leiten würde und die Apostel haben uns die Offenbarung Gottes in einer vollendeten Art und Weise gegeben. Und dann sagt Jesus, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass er Jesus Christus, das Zentrum der Offenbarung Gottes, verherrlicht. Und wir sehen auch in den Schriften der Apostel, dass Jesus im Mittelpunkt ist, im Zentrum ist. Das also ganz kurz nur zu der Bedeutung der 12 Apostel. Und wenn wir die Paulusbriefe lesen, der Paulus ist ja später zum Apostel berufen worden, sehen wir, dass Paulus immer wieder sehr intensiv darauf pocht und sagt, ich bin ein Apostel. Und das sagt er deswegen nicht, weil er sich so wichtig machen will, sondern weil er sagen möchte, hört gut zu, was ich zu sagen habe. Ich bin vom Herrn Jesus beauftragt. Ich bin ein Apostel. Ich gehöre zu der Gruppe der Männer, die die Offenbarung Gottes zur Vollendung bringen. Eine gewaltige Aufgabe, die Jesus den Aposteln gegeben hat. Aber die Frage bleibt bestehen, warum nur so wenige? Warum hat er nicht eine größere Gruppe von Männern berufen, die er dann aussenden konnte? Wir kommen zum dritten Punkt. Wozu beruft Jesus. Es sind zwei Dinge, wozu Jesus beruft, und der Text macht es wirklich ganz klar. Wir haben zweimal den Begriff damit, wodurch eine Zweckbestimmung zum Ausdruck kommt, damit sie bei ihm seien, erstens, und zweitens, damit er sie aussende. Das ist die Bestimmung für die 12 Apostel. Und die Reihenfolge dieser beiden Dinge ist wichtig. Das ist nicht zufällig so. Zuerst sollten sie bei ihm sein. Das war Jesu großes Anliegen. Und Jesus ging es darum, dass er einen engen Kontakt mit ihnen haben konnte. Und Jesus war sich bewusst, er konnte nur mit einer begrenzten Anzahl von Menschen einen engen Kontakt pflegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spüre das sehr, sehr bitter. Ich kann nur mit einer begrenzten Anzahl von Menschen wirklich eine Beziehung pflegen. Ich würde oft lieber mit mehr Menschen eine Beziehung pflegen, aber es ist praktisch nicht möglich. Jesus wusste das und hat diese 12 Männer berufen, damit sie bei ihm seien. Und diese Jünger, die haben das Leben mit Jesus geteilt und Jesus hat sein Leben mit ihnen geteilt. Das war keine Bibelschule mit Frontalunterricht, es war auch kein Workshop mit einem Trainer, sondern es war ein tagtägliches Zusammensein. Sie hörten Jesus lehren. Aber dann sehen wir, dass wenn sie mit Jesus dann alleine waren, dann haben sie diskutiert, ja, Jesus, wie meinst du das mit diesen Gleichnissen? Was ist damit gemeint? Und es kam zu einer Vertiefung der Lehre. Sie haben gesehen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Das ist wirklich spannend. Kranke, Besessene, Elende, Witwen, Kinder, aber auch Zweifler, Pharisäer und Schriftgelehrte, wo er in Streitgesprächen war, das haben sie alles gesehen. Wie geht Jesus mit Menschen um? Sie haben Jesus in schwierigen Situationen erlebt und Jesus hat sie herausgefordert. Sie waren keine passiven Beobachter. Ständig hat er sie herausgefordert. Er hat gefragt, ja, was denkt ihr? Wie würdet ihr handeln? Dann hat er sie losgeschickt. Sie waren voll involviert, sie konnten sich nicht verstecken, wie man das als Schüler so gerne tut in der Schule. Ich habe wirklich eine Technik gehabt, mich so zu verhalten, dass meine Lehrer mich nicht angesprochen haben. Es hat super funktioniert. Und wenn ich wollte, dass sie mich ansprechen, wenn ich was gewusst habe, wusste ich auch, was ich machen muss. So geht das bei Jesus nicht. Er nimmt uns und er nimmt seine Apostel ins Leben. Und was wir auch noch sehen können, was interessant ist, dass sogar innerhalb der 12 es noch einmal einen kleineren Kreis gab, und das waren die 4, 3-4. Das heißt, Jesus hat sogar mit Petrus, Jakobus und Johannes noch speziell Zeit verbracht. Auch das ist eine interessante Beobachtung, die wir nicht überbewerten müssen oder dürfen, aber es ist einfach Fakt. Jesus wollte dann mit 3 noch eine engere Gemeinschaft haben. Und diese 3 waren sehr wichtig. Wir sehen auch, dass in dieser Berufungsbegebenheit diese 3 einen Namen bekommen. Simon Petrus, also bekommt den Namen Petrus, und Jakobus und Johannes bekommen den Namen Donnersöhne. Also es ist nur interessant, Johannes, der sogenannte Lieblingsjünger des Herrn, der auch bekannt ist als der Apostel der Liebe, der war alles andere als ein Apostel der Liebe und Sanftmütigkeit. Er war ein Donnersohn, aber Jesus hat ihn verändert. Also das war der erste Punkt, damit sie bei ihm seien. Und der zweite Punkt, damit er sie aussende. Und das ist ja der Begriff Apostel, das ist der Gesandte. Und nun sehen wir, dass Jesus sie zu dem aussendet, und zwar ganz genau zu dem aussendet, was er selber getan hat. Zu predigen, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Durch diese Dinge, nämlich das Heilen und durch das Austreiben der Dämonen, wurde das Reich Gottes sichtbar. Die Menschen haben gesehen, das Reich Gottes ist wirklich angebrochen. Und jetzt wäre es natürlich spannend, wenn wir über diese Punkte reden, Krankenheilungen und Dämonen austreiben. Und ich würde es gern tun, möchte aber sagen, ich kann das heute nicht tun. Die Zeit reicht heute nicht, aber ich habe es mir vorgenommen, bei einer der nächsten Predigten auf das Konkrete einzugehen. Ich hatte letzte Woche ein spannendes Gespräch über dieses Thema. Und ich glaube, es ist es wert, sich damit zu beschäftigen, aber heute nicht. Was ich betonen möchte, ist, Jesus sendet sie aus zu genau dem, was er selber getan hat. Predigen und heilen und Dämonen austreiben und dadurch sichtbar machen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Das Reich Gottes ist nahe. Aber wir kommen zurück zur Ausgangsfrage, was ist die Methode Jesu, wie er die ganze Welt erreichen kann? Und ich nehme es vorweg, es ist der Prozess des Jüngermachens. Jesus hat den Prozess des Jüngermachens angewandt. Jesus wusste ganz genau, dass er in 3 Jahren die Welt nicht erreichen kann. Und er musste eine Strategie wählen, damit gewährleistet wird, dass das Evangelium des Reiches Gottes bis an das Ende der Welt kommt. Und in diesem Buch habe ich sehr interessante Ausführungen dazu gefunden. Also es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ein Buch von Thomas Schiermacher, der Missionswissenschaftler ist, und er hat sich selber dieser Frage gestellt. Und er sagt, wenn wir das anschauen, was Jesus tut, dann können wir das in verschiedene Stufen unterteilen. Es beginnt damit, dass Jesus verkündigt. Das haben wir ja gesehen. Sehr schnell kommen die Jünger dazu und sie hören zu und sehen zu und beobachten ihn, wie er predigt und wie er verkündigt. Die nächste Stufe ist die, dass die Jünger verkündigen, während Jesus sie beobachtet. Dazu muss ich jetzt gestehen, habe ich keine konkreten biblischen Belege, ich muss das nochmal suchen, aber von der Abfolge her ist es total logisch. Aber jetzt schauen wir weiter. Die Jünger werden befristet alleine ausgesandt. Die Aussendung der 70 zum Beispiel, vorher die Aussendung der 12. Sie werden ausgesandt und machen das, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und dann aber diskutiert er mit ihnen das. Wie ist es euch ergangen? Was habt ihr erlebt? Und es kommt zu einer Vertiefung. Und dann, die Jünger werden für immer ausgesandt. Das ist das Ziel Jesu gewesen für die Apostel, dass er sie aussende. Und dann verkündigen die Jünger und andere schauen zu. Es beginnt bei Jesus. Jesus bildet Jünger aus, die Jünger machen dasselbe wie Jesus, andere beginnen denselben Prozess und so weiter und so weiter. Es kommt zu einer Multiplikation. Ich habe das gerechnet gestern. Es beginnt bei Jesus, der 12 Jünger aussendet. Wenn die 12 wieder 12 gewinnen, sind sie schon 144. Wenn die 144 wieder 12 beginnen, bla 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 bla, hast du in 7 Generationen von Jüngerschaft 35 Millionen Menschen, die du erreicht hast. Das ist gewaltig. Und das ist keine theoretische Zahl, denn nach 40 Jahren der Verkündigung des Evangeliums war die ganze damalige Welt durchdrungen mit dem Evangelium, Paulus sagt, ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen soll, jetzt fahre ich nach Spanien, hat er gesagt, um das Evangelium zu verkündigen. Weil Paulus nicht überall selber war, aber seine Mitarbeiter in die ganze Welt ausgestreut. Und wir wissen, wie es weitergegangen ist. Im 4. Jahrhundert nach Christus war das die christliche Botschaft so mächtig, dass 50% der Bevölkerung des Römischen Reiches Christen waren. Das hat viele Gründe, auf die gehe ich jetzt nicht ein, aber es war eine Multiplikation. Und so sehen wir, dass Jesus die Volksmengen, die Menge im Blick hatte, aber das ging über konzentrische Kreise von Beziehungen, enge Beziehungen, also sehr enge Beziehung, weniger enge Beziehung und so weiter. Aber Jesus hat den Blick gehabt auf die ganze Welt. Das ist der Prozess des Jüngermachens. Und es ist nicht ein Prozess, ich habe es schon angesprochen, Paulus hat genau dasselbe gemacht. Paulus sagte mal dem Timotheus, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die fähig sein werden oder fähig sein sollen, wiederum andere zu lehren. Wir haben 4 Generationen in diesem Text. Paulus, Timotheus und sogar noch andere Leute, die zugehört haben. Timotheus sollte es zuverlässigen Menschen weitergeben, die wiederum andere befähigen, das weiterzugeben. Und so schreibt Thomas Schiermacher, die Gemeinde Jesu breitet sich aus, indem sich geistliche und reife Christen intensiv um eine kleine Gruppe kümmern. Nicht dadurch, dass ein Verantwortlicher versucht, Dutzenden, Hunderten, ja bisweilen Tausenden gleichzeitig gerecht zu werden. Echtes geistliches Wachstum und fruchtbare Mitarbeiterschulung geschieht da, wo geistliche, reife Christen sich auf eine kleine Gruppe von geistlichen Kindern konzentrieren, denen sie Lehre und ihr Leben mitteilen, bis diese Erwachsenen selbstständig geworden sind und selbst wieder in die Lage versetzt sind, Verantwortung für andere zu übernehmen. Dies ist der wahre Weg zur Erfüllung des Missionsbefehls, Macht zu Jüngern. Jünger machen, alle Völker, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Anwendung für uns. Jetzt können wir bei dem, was wir bei Jesus sehen, auf uns anwenden, und wir können denselben Weg erkennen, dass ich das, was Gott mir gegeben hat, weitergeben kann, bis ein anderer soweit ist und es wiederum anderen weitergibt. Das ist der Weg der Jüngerschaft und es ist nichts anderes wie die Erziehung zur Selbstständigkeit. Jeder Vater, jede Mutter kennt diesen Weg. Gott hat uns Kinder anvertraut, wenn wir Familien haben, und genau das geschieht in der Familie. Und es ist die erste Anwendung, dass wir diesen Prozess des Jüngermachens in den Familien ernst nehmen. Und das ist ein sehr schöner Weg und sehr viel geschieht hier durch das Vorbild. Und Thomas Schiermacher sagt auch einmal, Achtung, du bist ein Vorbild, entweder ein gutes oder ein schlechtes. Aber du bist ein Vorbild, die Kinder werden das nachmachen, was du vormachst. Und Timotheus ist ein gutes Beispiel dafür. Paulus spricht von der Großmutter und von seiner Mutter, die für sein Leben prägend waren. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt außerhalb der Familie, und das ist eben das klassische Jüngermachen. Jeder, der auch keine Kinder hat, kann das machen. Und ich denke, eine ganz wichtige Lektion, die wir daraus lernen können, ist die, dass wir als Christen in Menschen und in Beziehungen investieren sollen. Jünger machen. In Menschen und Beziehungen investieren und nicht primär in Programme. Aber wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, Geschwister. Es braucht auch Programme. wo gewisse Dinge systematisch umgesetzt werden. Aber die Priorität ist Menschen und Beziehungen vor Programmen. So sagt übrigens auch der Mann, der da interviewt worden ist, dass er in Beziehungen investiert hat. Und wenn die Männer und Frauen dann gesagt haben, hey, komm, lass uns das machen, sagt er, ja gut, komm, mach. Menschen und Beziehungen vor Programme. Und der Schirmacher hat ja gesagt, nicht dadurch, dass ein Verantwortlicher versucht, alles zu machen und hunderte und tausende Menschen zu erreichen. Jetzt an der Pastorenkonferenz war ein Workshop, den ich besucht habe, wo ein jüngerer Pastor ein Buch vorgestellt hat von Francis Chan. Ich weiß nicht, ob der Name jemand was sagt von euch. Und mich hat es wirklich gefreut, mit welchem Enthusiasmus dieser Pastor dieses Buch vorgestellt hat. Und es geht in diesem Buch, das ist ein sehr radikales Buch, ich glaube, wir können nicht alles, was da drin steht, für uns übernehmen. Aber was wirklich mich begeistert hat, das war, dass dieser Mann genau das gesagt hat. Wir müssen in Beziehungen investieren. Und der jüngere Pastor hat dann gesagt, es hat ihn so gepackt, dass er mit seiner Frau einfach beschlossen hat, wir wollen unser Haus öffnen. Wir wollen in unserem Haus Gemeinschaft haben. Wir wollen Beziehungen pflegen mit unseren Mitchristen und auch mit Außenstehenden. Und das, was Gott uns gegeben hat, weitergeben, teilen. Und ja, es hat mich wirklich begeistert. Es waren noch andere Jüngere dabei, die voll aufgesprungen sind und wo man auch gesehen hat, dass sie dieses Anliegen mittragen. Und ich kann sagen, ja, ich teile dieses Anliegen voll und ganz. Das ist wirklich etwas ganz Wichtiges. Ich möchte zum Abschluss kommen, aber nur für heute. Jünger machen, drei Prinzipien, die im Laufe der Predigt zum Ausdruck gekommen sind. Das erste, Beziehungen vor Programmen. Das zweite, Charakter vor Gaben. Das dritte, Bewährung vor Berufung. Das sind drei Prinzipien, die Jesus angewandt hat, die Paulus angewandt hat und die uns eine Antwort geben auf die Frage, wie kann das Evangelium die ganze Welt erreichen. Das ist eine Strategie, die wir ziemlich leicht umsetzen können. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Das können wir, das kann jeder von uns umsetzen. Ich möchte hier einen Punkt machen und vielleicht fragst du dich ja, gut, was ist jetzt aber die konkrete Anwendung für mich? Geschwister, das möchte ich jetzt einmal euch überlassen. Mir ging es jetzt wirklich jetzt einmal darum, die Prinzipien vorzustellen, darzustellen, dass das Prinzipien sind. Ich möchte euch einfach bitten, darüber nachzudenken, darüber zu beten, was kann das für mich bedeuten? Und wir werden sicher in den nächsten Wochen und Monaten mehr darüber hören, wie wir das ganz konkret auch umsetzen können. Und ich bete darum jetzt, dass der Herr uns dabei Gnade schenkt. Vater im Himmel, einmal mehr staune ich darüber, was das Wort Gottes beinhaltet, was wir erkennen können. Danke für weise Männer, danke für Jesus Christus, deinen Sohn, den du uns gegeben hast. Danke für die Apostel, die uns dein Wort weitergegeben haben, die Apostel und Propheten. Danke für ihr Vorbild und danke, dass wir Prinzipien kennenlernen, die wir umsetzen können. Gib uns Gnade hier in Bülach, gib uns Gnade, wie wir das umsetzen können. Amen.